vorm Buch.
Dann herzlich willkommen zu Schuss vorm Buch live von der Frankfurter Buchmesse. Ja. Wir haben hier direkt Rückkopplungen, aber die kommen nicht von uns, die kommen von hinter uns. So, live ist live. Nach dem ersten Schock, weil man denkt ja doch, man ist es selber gewesen. Alles wieder cool, wir haben heute einen Gast bei uns, Steffen Ehrath. Wärst du so nett, dich einmal kurz selber vorzustellen?
Ja, hi, Mats, Steffi. Ich bin Steffen, ich komme aus dem Schwarzwald. Bin heute Morgen 3 Stunden angereist und arbeite eigentlich für eine Firma aus dem Schwarzwald, Hans Grohe, und mache dort Innovation und Nachhaltigkeit und versuche, diese zwei Bereiche miteinander zu verbinden. Und genau darüber möchte ich heute mit euch reden.
Da wir hier jetzt live sind auf deinem Kanal, würde ich sagen, stellen wir uns auch noch kurz vor. Mein Name ist Steffi Knebel und wir haben eine Podcast-Agentur und machen den Podcast Schuss vorm Buch jetzt schon seit fast 4 Jahren und sind auf der Frankfurter Buchmesse eben mit einem Projekt, über das wir gleich noch ein bisschen sprechen werden, wo du ja auch Teil von bist.
So, ganz wichtig jetzt die erste Frage an dich, Steffen.
Mats, wolltest du dich nicht auch noch vorstellen?
Mich kennt man. Ich bin bekannt durch Funk und Fernsehen. Ich habe eine ganz wichtige Frage, weil die brennt mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln, weil du bist ja Hans Grohe, kommst von Hans Grohe. Wie findest du die Installation hier auf der Messe?
Oh, ja, wir sind ja alle 2 Jahre hier auf der ISH und ja, gibt es noch Verbesserungspotenzial. Also wir sind nicht überall hier präsent, aber ja, insgesamt fühle ich mich hier ganz wohl, weil wir, wie gesagt, alle 2 Jahre hier sind. Ich war schon 10-mal auf der Messe, aber ist mal anders, das Ganze hier aus dieser Buchperspektive zu sehen. Schon sehr wandelbar hier. Und anderes Klientel natürlich, wie die Sanitärleute.
Okay, aber wir wollen jetzt nicht über Sanitär reden. Wir sind hier, weil wir über dein Buch reden möchten.
Genau.
Du hast ein Buch geschrieben, Planet-Centered Innovation. Dann ganz kurz, damit auch alle auf dem gleichen Wissensstand sind, kannst du uns kurz erklären, worum geht es in dem Buch?
Es geht um das Zusammenspiel von Nachhaltigkeit und Innovation. Und gerade bei Unternehmen ist es oft so, dass das 2 getrennte Bereiche sind. Und das ist ein Ansatz, wie man eben aus der Nachhaltigkeit ein Innovationssuchfeld machen kann, also ein strategisches Wachstumsfeld für Unternehmen. Und der Prozess dahinter heißt Planet-Centered Innovation. Normalerweise startet man eine Innovation mit einem Nutzerproblem, also irgendwas, was du denkst, ach, das müssen wir doch mal ändern, beim Zähneputzen, Hände waschen, duschen. Und dann ändert man das und dann versucht man da draußen ein Produkt zu machen. Und bei Planet-Centered Innovation versuchen wir, die größeren Probleme anzupacken, also Umweltprobleme, Gesellschaftsprobleme. Und danach erst zu schauen, wenn wir die gelöst haben, wie können wir sie so verpacken in ein Produkt, damit ihr als Nutzer super findet und damit man damit Geld verdienen kann. Und die Idee wäre dann ist gut für den Mensch, dann ist gut für das Unternehmen und gut für die Umwelt. Und dann könnte man diese Klimakrise, diese Umweltkrisen, die wir gerade haben, mit der Kraft der Marktwirtschaft lösen und nicht nur durch Regulatorik und Verhaltensveränderung und Verzicht. Deswegen ist das ein neuer Aspekt. Und ich möchte eigentlich, dass das so viel wie möglich ausprobieren. Bei Hans Grohe machen wir das schon ein paar Jahre. Aber das nützt ja nichts, wenn es nur Hans Grohe macht, ein Schildtag. Sehr schön, dass wir ein paar mehr machen. Und das ist die Idee hier, ein paar Leute zu finden, Unternehmen zu finden oder Verleger zu finden, die helfen, das Thema publiker zu machen.
Jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, um was es geht. Wen siehst du denn dann als potenzielle Zielgruppe? Ich habe auch gesehen, du machst relativ viel mit Startups und Gründer und Gründerinnen. Was ist denn so deine Idee? Soll das die neue Nachhaltigkeitsbibel werden für Startups, die erstmal dein Planet-Centered Innovation Canvas oder ein Sustainability Canvas benutzen?
Ja, es soll ein Stück weit die Angst nehmen vor der Nachhaltigkeit und vielleicht das Thema auch nochmal in einem neuen Licht zeigen. Nachhaltigkeit war ziemlich medial auch präsent und in Unternehmen in den letzten 3-4 Jahren ist ziemlich gehypt worden und jetzt fällt es so ein Stück runter. Aber es ist bei jeder neuen Thematik so und jetzt geht es in die Umsetzung. Und da braucht es halt Handwerkszeugs, da braucht es gute Beispiele, damit die Leute Lust haben, das Thema nachhaltig auch anzugehen und nicht nur diesen Trend mitzumachen. Und das können Gründerinnen und Gründer sein. Also wenn man gerade überlegt, hey, ich möchte eigentlich ein neues Unternehmen gründen, in welchem Themenfeld macht Sinn? Also neben KI, was ja gerade so gehypt wird, ist halt das Nachhaltigkeitsfeld eigentlich auch ein sehr lukratives Gründungsfeld. Und für etablierte Unternehmen ist ein Wachstumsfeld, dass man einfach sagt, hey, ich möchte ja in Zukunft auch mein Unternehmen breiter aufstellen. Ich muss ja relevante Probleme lösen Und hier haben wir halt richtig relevante Probleme, die es zu lösen gilt. Und deswegen können das die Unternehmen auch nutzen, um neue Dienstleistungen, Produkte, Geschäftsmodelle anzubieten.
Und ihr habt ja jetzt, oder du hast ja jetzt noch viele andere Beispiele aus der Praxis von anderen Firmen, wie zum Beispiel, oder hast du dann, wie bist du damit umgegangen in deinem Buch?
Ja, also ich habe zuallererst natürlich bei Hans Grohe geschaut und das abstrahiert, aber du siehst eigentlich überall im Mittelstand diese Methodik, wie die Leute vorgehen. Und da gibt's VOD am Bodensee, die Antje von Dewitz, die sehr nachhaltige Lieferketten aufbaut und auch nachhaltige Geschäftsmodelle ausprobiert. Dann gibt's Maiko, die machen professionelle Geschirrspülmaschinen und die sind auch auf die Idee gekommen, mit diesen Essensresten aus der Geschirrspülmaschine auf einmal zum Energielieferant zu werden. Oder Bosch Climate Solutions, die bieten ihren Lieferanten Klimaberatung an und helfen somit gleichzeitig ihre Lieferkette auch klimaneutral zu stellen. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und ich habe 4, 5 Unternehmen hier mit reingenommen. Die haben selbst kleine Kapitel Best Practice geschrieben und es soll einfach Mut machen, dass das jetzt kein Einzelfall ist hier im Schwarzwald, sondern dass das eigentlich in der breiten Masse funktionieren kann. Aber oft ist der Mittelstand, wo man die Best Practice sieht und nicht die Großunternehmen.
So, jetzt habe ich mal eine kurze Frage an dich, Steff. Du hast das Buch ja gelesen.
Ja.
Jetzt ist ja ein ganz häufiges Problem bei solchen Büchern, dass sie schwer zu lesen sind. Wie ist es jetzt bei seinem Buch?
Ich fand es nicht schwer zu lesen. Ich fand es wirklich erstaunlich gut zu lesen. Und das, was du sagst, das macht total Mut, weil es einfach vorne anfängt. Das erklärt einfach, was ist Nachhaltigkeit überhaupt?
Ja, wir machen eine kurze Unterbrechung und zeigen, was da los ist hinter uns.
Ja. So, das muss man im Podcast auch mitnehmen. Wenn man live ist, dann muss man auch damit rechnen, dass natürlich auf einmal am Stand nebenan gesungen wird. Passiert ja sehr häufig an der Frankfurter Buchmesse.
Ja, aber wir können einfach weiter quatschen,
ja,
mit der Hintergrundmusik.
Es kann sein, man hört es auf dem Stream nicht, aber ja, wird wahrscheinlich eh schwierig mit der.
Also vielleicht ganz kurz, warum wir auf der Frankfurter Buchmesse sind und auch dein Buch mit dabei haben. Wir haben eine Idee gepitcht und wollten Autoren, Autorinnen auf Social Media einfach sichtbarer machen und ihnen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Einfach, dass man Personal Content kreiert, wo man einfach die Person hinter dem Buch kennenlernt, mhm, und dann auch so ein Gefühl für kriegt. Also ich glaube, es ist eine ganz andere Geschichte, wenn die Person ihr Buch vorstellt, als wenn es irgendjemand anders macht. Oder wenn man nur das Buchcover sieht und überhaupt keinen Kontakt dazu hat. Deswegen sind wir hier und haben schöne Beispiele vom Steffen mit dabei. Und ich denke, in den nächsten Tagen, Wochen kannst du auch gerne mal ein paar, wenn du möchtest, davon ausspielen.
Ja, wir fangen jetzt auch mal an mit den typischen, wir sind ja auf der Buchmesse, das heißt ja, Hochliteratur. Wir fangen jetzt mit den, ich sag mal, mit den typischen Panelfragen an, die Autoren hier auf der Frankfurter Buchmesse gestellt werden. Punkt 1, wenn du Musik aussuchen müsstest für dein Buch, welche wäre das?
Oh.
Wenn es einen Soundtrack hätte,
ja,
so, welche
ja,
Songs würdest du da drauf packen?
Ich hab mir da 3 überlegt, jetzt pass mal auf. Das eine ist Celebration. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau geschrieben hat. Also war nicht DJ Bobo. Aber ich finde, es ist ein Thema, was man zelebrieren muss. Also man muss es positiv belegen. So ein bisschen auch, wir arbeiten auch eng zusammen mit Viva Con Aqua, die einen ganz neuen Zugang zu diesem Thema finden, durch Kunst, Musik und Spaß, anstatt durch diese dramatischen Bilder, wie es den Leuten auch tatsächlich geht und Welthungerhilfe. Style kann man machen, das ist aber eher so eine Art Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ich finde, am meisten Impact bei Unternehmen und in der Wirtschaft hat man über Best Practice. Also wenn man einfach Spaß drauf hat, also Celebrate Change. Und dann könnte man Michael Jackson nehmen, Heal the World, ist jetzt ein bisschen groß gedacht. Aber warum kann man nicht Wirtschaft machen und trotzdem Gutes tun? Also Kapitalismus hat ja ganz, ganz viele Sonnenseiten. Teil davon haben wir halt in den letzten 30, 40 Jahren vielleicht nicht so richtig betrachtet, aber man kriegt es hin, also die Systeme kann man ja auch verbessern und wenn man jetzt eben diese Kraft der Innovation, die Kraft der Marktwirtschaft nutzt, um diese gesellschaftlich relevanten Probleme zu lösen, dann gibt es vielleicht sogar ein Happy End und wir haben eine heile Welt, eine heile Gesellschaft und eine heile Wirtschaft. Ja. Deswegen würde ich die 2 wahrscheinlich nehmen.
Okay.
Ja. Also bei unseren Fragen hast du noch Nina Chuba, Wildberry Lele gehabt.
Nina
und ich habe mich gefragt, also ich liebe dieses Lied, warum du das ausgewählt hast.
Ja, das ist so ein bisschen, oder unsere Konsumgesellschaft, oder gib mir alles, mehr.
Ja.
Ich will alles auskosten, das ist mein Leben, ich lebe nur kurz. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, warum wir jetzt da sind, wo wir sind. Also man denkt immer, mehr wird immer besser. Aber eigentlich merkt man, dass ja Überkonsum, dadurch wird man ja nicht glücklicher. Es geht eigentlich um Zufriedenheit. Oder also, und das kannst du nicht immer kaufen, indem du mehr kaufst. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so der Zeitgeist der letzten 20 Jahre. Ich glaube, das Lied ist auch ein bisschen kritisch gemeint. Ich glaube, dass es selbst gar nicht so ist. Aber ja, da müssen wir halt vielleicht auch ein neues Wertesystem einführen, was halt weggeht. Und ich glaube, das kommt daher, nach der Kriegszeit hat man halt alles gebraucht, um wieder auf den Standard zu kommen. Aber jetzt mal wieder zu sagen, okay, jetzt reicht's. Ich glaube, das ist das Neue.
Also ich fand den Soundtrack ziemlich spannend, und um jetzt wieder irgendwie den Schlag zu Viva Con Agua zu bekommen, wir haben auch mal eine Folge mit Michael Fritz aufgenommen zum 50-Jährigen, wer die Institution noch nicht kennt oder die Organisation, vielleicht habt ihr schon mal von dem Wasser gehört, haben wir hier auch auf der Buchmesse, natürlich passend zu deinem Buch. Jetzt hast du dich ja entschlossen, all deine Einnahmen durch das Buch an diese Organisation zu spenden. Wie kam es dazu?
Ja, also ganz ehrlich war es auch von Micha so ein Video, was er immer wieder teilt, und der spricht einfach zufällig Leute auf der Straße an und fragt sie, wie viel könntest du spenden, ohne dass sich dein Leben verändert? Und das sind teilweise Leute, die rechnen und machen, kommen mit 5 Euro raus, und andere, die sagen, naja, 2.000, 3.000 Euro wird mir jetzt nichts ausmachen. Und dann dachte ich auch, oh, was würde ich antworten, wenn er mich fragt? Und das ist echt schwierig, weil man kennt es ja automatisch, wenn man ein bisschen mehr verdient, dann hebt es ja der Lebensstandard an. Und das ist schon, und dann dachte ich, okay, mit dem Buch, egal wie es jetzt läuft, eigentlich geht es ja mir so gut, auch ohne Buch, ich mache das ja nicht, damit es mir irgendwie finanziell besser geht. Und das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, dass diese Autoreneinnahmen, die ich kriege, eigentlich am sinnvollsten sind, wenn die auch in eine gemeinnützige Geschichte reinlaufen. Aber man muss auch klar dazu sagen, das wird jetzt keine Millionenbeträge sein, also die Buchbranche.
Nach diesem Podcast.
Nach diesem Podcast wird es durch die Decke gehen, ja.
Gucken wir mal. Ja. Aber ich glaube, die Buchbranche ist jetzt nicht von Margen so sehr gesegnet. Die sind alle gerade ein bisschen unter Druck, und deswegen braucht es neue Formate. Im Prinzip geht es ja darum, eine Botschaft an die Leute zu kriegen. Und Buch ist eigentlich eine sehr elegante Art und Weise und auch immer da. Aber es gibt Podcasts, es gibt Videocasts, es gibt Mund-zu-Mund-Propaganda. Eigentlich muss man es versuchen, alle Kanäle zu bespielen.
Du hast ja in deinem Buch auch einige Menschen zitiert. Mhm. Ich finde es immer spannend, weil Zitate haben ja immer so, man kann ganz viel damit machen, man kann sie überall wieder anwenden und manchmal auch ein bisschen damit angeben, das ist ja auch immer schön. Wenn du jetzt, also ich stelle die Frage immer so, auch so eine typische Literaturfrage, wenn du jetzt mit einem dieser Menschen einen Abend verbringen dürftest oder müsstest, wen würdest du von den Leuten nehmen, die du zitiert hast, und was würdest du mit ihm machen?
Ja, ich habe das Donut-Modell praktisch genommen von Kate Raworth. Das ist eine britische Makroökonomin, und das finde ich so spannend. Also da geht es halt eben darum, dass diese Nachfrage-Angebotsgeschichte Adam Smith von 1780 jetzt so langsam ausgedient hat, weil da ist man davon ausgegangen, also wenn es eine Nachfrage gibt und ein Angebot, über den Preis regelt sich der Markt selbst. Aber das geht immer davon aus, dass man unlimitierte Ressourcen hat. Und die Kate Raworth hat so ein Donut-Economics-System aufgebaut, also eine Marktwirtschaft, die aussieht wie ein Donut. Das heißt, wenn du im Loch vom Donut bist, das ist das soziale Fundament, oft im globalen Süden, müssen wir gucken, dass die Leute rauskommen, damit es ein würdevolles Leben gibt. Aber viele entwickelte Länder im globalen Norden sind praktisch über diese ökologische Grenze hinausgeschossen. Und die müssen wieder zurück. Also 6 von 9 dieser ökologischen Grenzen haben wir jetzt schon überschritten. Und da müssen wir wieder zurück. Und wenn man in diesem Donut, in dem Teig vom Donut wirtschaftet oder innoviert, dann kann man auch wachsen und Gutes tun. Es ist dann dieses Green Growth, dieses grüne, nachhaltige Wachstum. Das gibt's. Es muss nicht immer Verzicht und so sein. Und deswegen würde ich da gern mit ihr mal drüber diskutieren, wie man das jetzt in die Realität umgesetzt kriegt. Weil das Bild vom Donut finde ich schon gut. Das ist auch zeitgemäß, das hat man im Kopf. Aber dass jetzt die Leute wirklich danach wirtschaften, da geht es ja wieder von der Theorie in die Praxis. Das müssen wir sich vielleicht nochmal überlegen, wie man das besser reinkriegt. Und vor allem bei den Leuten, die heute schon an der Macht sind. Bei den Studierenden kriegt man das jetzt ja als neue Theorie rein. Aber wir müssen es eigentlich jetzt in den nächsten 7, 8 Jahren reinkriegen. Auch Steuerpolitik hängt ja alles immer an den Wirtschaftsmodellen.
Ja. Jetzt hast du noch ein zweites Bild. Ich habe das Buch tatsächlich ja noch nicht gelesen. Ich werde es dann lesen, wenn wir hier fertig sind, auf jeden Fall. Die Mogelmaus.
Ja, die Mogelmaus. Ja.
Was hat es mit der auf sich?
Die Mogelmaus, ja, das ist diese Triple Bottom Line, die man auch kennt. Also was ist Nachhaltigkeit im Unternehmen? Das ist, wenn man People, Planet und Profit praktisch überlappt. Also wenn ich Profit mache, was Gutes für die Leute tue und dem Planeten nicht schade oder was Gutes tue. Und das Problem im Unternehmen ist oft, dass der Profit so groß wird. Und dann sind diese 3 Kreise, die sich eigentlich überlappen, sehen dann aus wie eine Maus. Profit richtig groß, weil man natürlich immer schaut, dass die Profite im Unternehmen groß sind. Und zum Schluss gibt es halt noch ein bisschen was, was man für die Gesellschaft macht und eine grüne Verpackung. Und dann hat man so einen Mogelmaus-Effekt. Und die Idee bei Planet Centered Innovation, man sieht es ja auch hier an der Grafik, ist, dass man eben mit dem Planeten anfängt, da die Probleme löst und integriert, dann versucht, ein Produkt zu erschaffen, die Leute wirklich gut finden und dann Profit macht. Und das ist dann praktisch in 5 Minuten erklärt, was Planet Centered Innovation eigentlich ist.
Für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, sondern nur hören, der Autor hat auf seinen Buchtitel getippt.
Stimmt.
Und auf 3 Kreise gezeigt, Planet, People und Profit, die ineinander verschlungen sind. Das nur als kleine Untertitelung.
Ja, nicht verschlungen, sondern die treffen sich, deswegen ist es die Triple Bottom Line, die treffen sich alle an einem Punkt am Boden.
Das sind also 3 Kreise, die ineinander sind, unterschiedlich groß, aber alle den gleichen Boden haben.
Ja.
Ja.
Habe ich das mathematisch jetzt richtig ausgedrückt?
Ich glaube, das war schon
Professor Steffi.
Dran.
Ja. Gut. Dann darfst du.
Ja, also vorher habe ich mal angefangen, du hast gefragt, ist es einfach zu lesen? Dann haben wir den kleinen Song vom Nachbarstand gehört und da wollte ich nochmal sagen, ja, ich fand es wirklich eine tolle Anleitung, weil es so sehr einfach anfängt. Also es fordert jetzt nicht die Wahnsinnsgrundkenntnisse, die Nachhaltigkeit oder was Nachhaltigkeit überhaupt ist, wird ganz schön erklärt und dann die einzelnen Schritte, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe oder wenn ich so ein ursprünglich Business Model Canvas, sag mir nochmal kurz, wie es bei dir heißt.
Planet Centered Innovation. Canvas.
Ja. Wenn ich das eben behandeln möchte, wie ich da vorgehe und da gibt es viele Tipps und wir haben ja jetzt auch für die Messe einen Prototypen gebaut und der Satz, der bei mir hängen geblieben ist, so ist irgendwie der erste Prototyp darf scheiße aussehen und ich dachte immer, nein, der erste Prototyp darf nicht scheiße aussehen. Was hast du genau damit gemeint? Also je schneller man ihn raushaut, umso schneller bekommt man auch Feedback oder?
Es geht darum, also für den ersten Prototyp darf man oder soll man sich schämen?
So, ja, genau.
Also anders ausgedacht darf auch
ja,
scheiße
also
sein.
Entschuldigung.
Aber die Gefahr ist, dass man sich zu sehr in diese Lösung verliebt und nicht ins Problem. Und am Anfang gilt es bei Innovatoren, sich ins Problem zu verlieben. Und wenn ich dann eine Idee habe, dann so schnell wie möglich raus und Feedback zusammen, weil die erste Idee wird es nie sein. Und deswegen ist das so ungemein wichtig, weil je länger du dann an dieser Idee feilst, desto mehr verliebst dich da drin und dann gibst du nicht mehr auf, obwohl das Feedback vielleicht dann nicht so gut ist. Das ist die Idee dahinter. Aber das ist ganz schön schwierig für viele Leute, weil wir natürlich von klein auf geprägt sind, dass man Dinge perfekt machen, Perfektionismus, Fehler sind nicht gut. Das ist so ein anderes Mindset, was man am Anfang der Innovationsreise braucht. Später, wenn man das Produkt dann perfekt macht, also als das Buch dann auch fertig war, wollte ich auch, dass keine Rechtschreibfehler drin sind und so. Aber als ich losgeschrieben habe, war das eher so schwäbischer Schreibstil und auch nicht für eine Buchmesse geeignet. Und so ähnlich kann man das auch bei der Innovation sehen. Also so ganz grob vom Groben ins Feine zu gehen, macht ganz viel Sinn, weil man dann sehr viel Energie und Zeit und Mühe spart.
Wie siehst du denn jetzt aktuell das Thema Nachhaltigkeit? Also ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, wir haben da sehr lange intensiv drüber gesprochen, auch Fridays for Future, diese ganze Schiene, alles kam nach oben, es wurde viel drüber geredet, es wurde war viel Medienpräsenz da. Ich habe jetzt aktuell wieder so ein bisschen das Gefühl so, ja, sind wir jetzt durch mit, obwohl sich ja nicht viel groß geändert hat, aber irgendwie ist das Thema so, ja, haben wir jetzt gehabt und jetzt machen wir wieder was anderes. Wie siehst du das?
Die Klimaneutralitätssau haben jetzt durchs Dorf getrieben, jeder hat sein Klimaziel, aber das ist halt nicht alles. Also Nachhaltigkeit ist so viel mehr wie Klimaneutralität und ich glaube, dass es ernsthafter wird jetzt und vielleicht auch ein bisschen ruhiger, aber das muss man ja durchdenken, das Thema. Und deswegen glaube ich wirklich, dass es jetzt in die Umsetzung geht, das ist gut. Aber es verschwindet ein bisschen von dieser medialen Bildfläche. Und das nächste große Thema ist ja gerade künstliche Intelligenz. Und man muss sich jetzt gucken, dass man das sich gegenseitig nicht die Energie wegnimmt, sondern idealerweise jetzt das auch schafft, dass die künstliche Intelligenz Mittel zum Zweck ist. Und die Nachhaltigkeit ist ja eigentlich für alle gut. Also egal, ob für Unternehmen, die wollen ja auch lange leben oder enkelfähig sein für die nächste Generation. Nachhaltigkeit ist für die Menschen gut. Eigentlich ist gesunder Menschenverstand, das sage ich auch immer zum Schluss, ist Nachhaltigkeit nichts anderes als die radikale und konsequente Anwendung des gesunden Menschenverstandes. Kann eigentlich niemand was dagegen haben. Aber das Wort Nachhaltigkeit ist auch ein bisschen überreizt worden. Und dann ist es oft so, und dann kriegt es eine negative Konnotation. Und deswegen muss man auch das ganze Thema breiter fassen und nicht nur an diesem einen Wort oder an einer Politik oder an einer Ideologie knüpfen, sondern das ein bisschen allgemeiner sehen. Und ich glaube, dass die Leute reifer wurden, mit dem Thema umzugehen. Es wird auch kritisch. Das haben ja manche auch übertrieben mit dem Greenwashing. Dann ging es ins Greenhushing. Das ist das Gegenteil. Jetzt mache ich gar nichts mehr, sonst komme ich ja als Greenwasher rüber. Und jetzt wird so langsam, wie immer so ein Pendel, was sich halt langsam eingeschwenkt hat. Wichtig ist, dass es nach vorne geht. Und das Schöne ist, dass die ganzen politischen Rahmenbedingungen auch enger und enger geschnürt werden. Also selbst die, die sich weigern, werden ja langsam gezwungen, in die Richtung zu gehen. Aber die Idee ist wirklich, das als Chance zu sehen und vor die Welle zu kommen. Das macht viel mehr Spaß. Also ist so ein bisschen, ich mache immer das eine Beispiel mit meinen drei Kindern und am Fußballspielen. Wenn ich will, dass die kicken, dann gebe ich denen ja auch nicht die DFB-Regeln zum Durchlesen, sondern wir gehen auf den Bolzplatz und versuchen, ein Tor zu schießen und jubeln und haben Spaß dran. Und das Thema kann Spaß machen, bin ich 100% überzeugt. Aber halt nicht gerade, wenn man die CSRD-Richtlinie durch... Manchen macht es Spaß, mir jetzt zum Beispiel auch nicht so viel, die 600, 700 Seiten von unterschiedlichen Richtlinien durchzulesen. Aber es ist trotzdem wichtig, man braucht sowohl als auch.
Also was ich total spannend fand, man hatte eben bei dem Buch das Gefühl, dass viele noch denken, Nachhaltigkeit ist Verzicht und überhaupt nicht die Tür sehen, die sich öffnen könnte zu einer echt anderen neuen Welt, weil der Verzicht ja nicht heißt, dass du weniger von irgendwas hast, sondern dass du Raum für andere Dinge lässt. Und das finde ich eigentlich sehr schön formuliert und ich glaube, dass das auch so ein Ding wird, wie man es in Zukunft machen muss. Und wie du schon sagst, so diese Entwicklung auch zum Greenwashing, das war die schnellste Lösung für viele, dass sie dann sagen, ja, wir pflanzen irgendwo Bäume, das macht aber eigentlich irgendeine andere Firma für uns, wir bekommen die Punkte, dann ist alles gut. Die sehen jetzt auch, oh, wir haben aber die große Chance, unseren Mitarbeitenden was ganz anderes zu bieten. Die können irgendwie ein Jobrad haben, die können ein Jobticket haben, machen einmal die Woche vegetarisches Essen in der Kantine. Es gibt so viele Möglichkeiten, die aber jetzt nicht Richtung Verzicht, sondern vielleicht auch so eine Bewusstseinsmachung darstellen. Und ich finde, das kommt in dem Buch total gut rüber.
Okay, danke.
War das jetzt deine abschließende Kritik von dem Buch?
Nee, ich wollte noch auf, weil das war ja auch eine unserer Fragen, was deine Lieblingsstelle ist. Die Antwort fand ich so schön.
Ach so, okay.
Ja.
Ich würde dann...
Da sind auch viele Grafiken drin. Also du kannst auch wie so ein Wimmelbuch einfach 130 handgezeichnete Grafiken, da kriegt man schon mal 20% mit. Weil manchmal ist es wirklich so, es muss ja snackbar sein. Und wer hat jetzt schon Zeit, so wieder 260 Seiten durchzulesen, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt für viele. Deswegen die Idee, das in kleine Podcasts zu bringen oder in Grafiken oder an die Hochschulen in kleinen Kursen. Einfach mal Spaß drauf machen und wenn dann jemand rein will, dann kann er da sehr tief einsteigen. Aber auch das ist nur grob. Also Nachhaltigkeit ist so tief, da kann man sich auch drin verlieren. Ja.
Also ich mache mal unsere alte Challenge, den ersten Satz vorlesen.
Ja.
Nachhaltigkeit ist ein verzwicktes Problem. Was macht das mit dir, Steffi?
Ja.
Ja, das finde ich einen schönen ersten Satz.
Ja, ist nicht von mir, ist von der Judith Walls, die Professorin von St. Gallen. Und da kommen wir auch gleich, sie spricht eigentlich Englisch und auf Englisch wird es heißen, Sustainability is a wicked problem. Und dieses wicked problem, das verzwicktes Problem, greift es nicht ganz so. In der Innovationsforschung sagt man, verzwickte Probleme sind nicht einfach zu lösen. Also du musst von unterschiedlichen Seiten drankommen. Aber das Gute mit wicked problems ist, wenn du sie löst, sind sie sehr lohnend. Weil wenn du eine Lösung für so ein wicked problem schaffst, das schafft nicht jeder. Also kannst du da ziemlich viel Markt und Umsatz und Gewinn damit machen. Und deswegen ist das eigentlich ein sehr spannender erster Satz. Aber natürlich nur, wenn man den Kontext hat. Sonst denkt man, was das verzwickt das Problem. Ich will eigentlich positiv sein.
Ja, aber ich finde das lustig. Wir machen das ja sehr häufig bei uns im Podcast, dass wir gerade, wenn wir Gäste haben und mehrere Bücher vorstellen, da haben wir jetzt nicht, aber dann, dass wir dann immer den ersten Satz vorlesen oder auch teilweise den letzten Satz. Und das ist schon ganz oft total aussagekräftig, finde ich.
Ja.
Also weil dieser erste Satz, es gibt ja, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, es gibt ja tatsächlich einen Preis für den besten ersten Satz. Und ich finde es immer wieder spannend, wie viel du aus einem ersten Satz schon ablesen kannst und entscheiden kannst, so will ich das wirklich lesen oder nicht, weil manchmal sind die super lang, manchmal sind die total kurz, manchmal extrem aussagekräftig, also das ist ja wirklich eine perfekte Einleitung quasi für das Buch.
Ja.
Und manchmal ist der letzte Satz, und wir hatten sogar einmal, da war der erste Satz auch der letzte, ne?
Ja.
Da hattest du doch mal ein Buch.
Ja.
Aber ich finde es auch spannend, auf der anderen Seite sagt man ja, don't judge a book by its cover, also... Und trotzdem ist es so wichtig, weil ja in unserer schnelllebigen TikTok-Welt 3 Sekunden hier und da gehe ich ja fast schon unter. Ich habe es extra ein bisschen bewusster, dezenter und alles drum und dran. Das ist auch so zwiespältig. Also auf der einen Seite sag mal, hey, ihr müsst tiefgründig rein. Auf der anderen Seite, damit du überhaupt noch wahrgenommen wirst, brauchst du auch so ein fancy Cover und was irgendwie die Leute stehen bleiben lässt. Auch schwierig immer.
Ist es denn auch nachhaltig, das Cover?
Ja, also das Cover, das Buch an sich... ich bin gerade noch dran, ich habe es nicht ganz ausgerechnet. Viele sagen, das muss doch digital machen. Ich habe schon Leute gehört, die sagen, das Digitale verbraucht mehr Energie und CO2 wie das hier, weil Das Buchcover hier ist aus Bagasse, also es sind Abfälle aus der Zuckerrohrproduktion. Und innen drin, die Seiten sind aus alten Einweg-Kaffeebechern, ich glaube von McDonald's. Also es ist Second Life.
Ah,
deswegen
sehr
ist
schön.
Eigentlich auch so nachhaltig. Und wenn du es noch weiter gibst, dann hat es ja noch viel, viel mehr Vorteile.
Und wenn es der letzte verbuddelt, dann wird noch ein Baum draus.
Ja, oder? Mal wieder ein Buch. Ich glaube, du kannst noch mal recyceln. Also von dem her, ja, man denkt ja oft, oh, Buch, ist das überhaupt noch nachhaltig? Aber es ist tatsächlich so. Und das bleibt ja hoffentlich 80 Jahre bestehen. Und sonst, ja, gucken
das
wir mal, was damit.
Finde ich, ist aber auch immer so eine Krux, wenn man jetzt Autor ist. Zum einen zu sagen, so ja, gebt das Buch weiter. Also weil bei den meisten Leuten stehen Bücher ja dann einfach bis an ihr Lebensende im Regal. So, ja. Und dann, wenn die es aber weitergeben, dann haben vielleicht 10 Leute nachher das eine Buch gelesen, also dein Buch, aber du hast nur einmal was als
aber
Autor davon gehabt.
Jetzt sind wir genau in der Kreislaufwirtschaft. Eigentlich müsstest du diese Nutzungsgebühr bezahlen. Also wenn du das Buch nutzt, zahlst du 32 Euro. Wenn es jetzt du nutzt, bei mir machen wir 5 Euro, zahlst du 5 Euro. Also ich bräuchte gar nicht das Papier besitzen, sondern ich bräuchte nur den Inhalt mir aneignen. Und das ist so die Idee auch von Cradle to Cradle, Kreislaufwirtschaft, dass, also jetzt übertragen auf Hans Grohe oder auf ein Produkt, ich verkaufe nicht die Dusche, sondern das Duschen, also das Nutzungserlebnis. Und so wäre das beim Buch eigentlich auch richtig. Das ist dann wie in der Musikindustrie, die Copyrights.
Ja.
Und dann wäre es ja eigentlich gut, nur ein Buch zu drucken und dann gibt man es halt reihum. Also als ich im Dorf pro Dorf ein Buch und alle 2000 lesen es, dann brauche ich vielleicht nur 1000 Bücher und kriege trotzdem ziemlich viele Leute damit.
Und
aber klar, wenn man klassisch wieder denkt, dann mache ich ja keinen Umsatz. Dann macht der Viva Con Aqua, kriegt keine Spende, weil ich habe jetzt nur 5 Bücher da in Umlauf gegeben. Das ist da, wo die Marktwirtschaft manchmal noch ein bisschen einen Systemfehler hat. Aber ist ja Potenzial zum Innovieren. Ja.
Aber ich finde das mit dem Duschen finde ich sehr spannend. Also das
Erlebnis
Duschen zu verkaufen.
Ja, gut, wir kennen es ja aus der Sport.
Aber was ich auch total witzig finde, rennst du eigentlich rum und hast immer nur so Gedanken, was kann ich hier verbessern, was kann ich hier innovieren? Also ich kenne das früher aus der Architektur, je nachdem, mit was ich mich gerade beschäftigt habe, war so plötzlich habe ich überall nur noch Entwässerungsrinnen am Boden gesehen oder Bodenbeläge und immer gedacht, ah, das haben die aber schön gemacht. Also kriegt man da so einen Fokusblick oder versuchst du dann immer möglichst aufzumachen, damit du eben, weil gerade die Schnittstellen bieten ja wahrscheinlich die interessantesten Hebel, um irgendwas zu innovieren.
Ja, also ich glaube, wenn man zu fokussiert ist, dann ist man auch ein bisschen angespannt. Ich glaube, eine gewisse Lockerheit braucht es, weil ganz viel ist Zufall. Also man muss halt nur neugierig durchs Leben gehen und dann fällt einem was auf. Und immer wenn man so denkt, oh Moment mal, dann ist was spannend. Also man braucht irgendwie so ein Gefühl dafür, für relevante Probleme und Dinge, also Lösungen, wo du denkst, oh, das ist ja aber schlau, wie die das gemacht haben. Das könnte man doch kombinieren. Und das bin ja nicht nur ich, das ist ein ganzes Team hinten dran, die da innoviert. Das heißt, wir bieten eher so einen Nährboden, damit ganz, ganz viele Ideen sprießen können. Und dann ist halt die Schwierigkeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das machen wir dann oft, indem wir nicht selber entscheiden, was gut ist, sondern wir machen schnelle Prototypen, bringen es auf den Markt und der Nutzer und die Nutzende soll entscheiden, was gut oder schlecht ist. Also die Nutzenden zu fragen, was ihr Problem ist, das kann man machen, aber sie nach einer Lösung zu fragen, das geht nicht. Das ist so ein Zitat von Henry Ford, der Auto hergestellt hat, vor über 120 Jahren. Und er hat immer gesagt, hätte ich meine Kunden gefragt, was sie wollten, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Also leitest du ab, die wollen schneller von A nach B kommen, aber das Auto entwickelt jetzt dein Kunde nicht für dich. Aber wenn du dein Auto siehst oder schnelle Kutsche oder super Rennpferd, dann gibst du diese drei Optionen dem Kunden und dann sagst du, oh, das Auto-Ding, das finde ich ganz schön cool. Und dann gehst du hier in die Richtung weiter und mit deinem Rennpferd züchten lässt vielleicht jemand anders machen.
Ja. Schnellere Pferde.
Ja.
Haben wir noch auf unserer Agenda eine wahnsinnig wichtige Frage, die wir noch nicht gestellt haben?
Ja, also ich fand es extrem spannend, dass du einen Artikel in der Bild-Zeitung hattest.
Oh, ja. Oh. Jetzt kommen wir in den tiefen Bereich. Jetzt wird's ernst.
Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich fragen soll.
Ja. Passt es zur Bild-Zeitung, oder?
Ist die Frage. Genau.
Das haben mich viele gefragt.
Ja.
Und ich sage, ja, es muss. Weil da gibt es echt ein gutes Buch, das heißt das 60% Potenzial. Ist auch vor 3 Wochen erschienen und auch eine Professorin von St. Gallen hat herausgefunden, dass nur 20% der Gesellschaft eben für diese nachhaltigen Themen ansprechbar sind. Also sind diese Eco-Warriors oder Eco-Fans. Aber damit wirklich Wandel stattfindet, brauchen wir die breite Masse, die 60%. Und die kriegst du halt nicht über, ach, es tut der Welt gut und man sollte doch, sondern wir sind nach wie vor Egoisten. Also müssen wir schon auf die Schiene die Leute anfangen, damit es einen Mehrwert für sie hat. Und das Gleiche gilt es auch für die Medien. Also auch bei der Auswahl des Verlags. Dann kannst du natürlich einen super nischigen Öko-Verlag suchen oder einen Verlag, der die breite Masse erreicht. Und es geht da nicht darum, irgendwie Brainwash zu machen, sondern es geht darum, hey, das kann ja auch Spaß machen. Also es geht da nicht immer nur darum, dass es jetzt ökologisch sinnvoll ist und der Gesellschaft nützt. Das kann ja auch dir ganz persönlich nützen. Also wenn du eine Wassersparbrause bei dir daheim einbaust, dann sparst du 20-30% Wasser. Gut für unsere Wasserkrise. Du sparst aber auch 20-30% Energie, weil Warmwasser eben viel Energie braucht. Und Energie verbraucht wieder viel CO2. Also wieder dein Öko-Warrior sagt, super, ich spare Wasser, ich spare Energie. Wir haben Energiekrise, Wasserkrise und CO2, weil das Ganze fossil ist. So, jetzt egoistisch kann ich dir aber sagen, hey, das spart dir auch 200-300 Euro an Geld. Und warum solltest du das nicht machen? Wenn das Duschvergnügen gleich bleibt und du sparst 300 Euro, okay,
kaufe ich.
Dann ist Wassersparen secondary.
Ja.
Und ich glaube, du musst je nachdem die Leute auf unterschiedlichen Wellenlängen ansprechen, sonst bleibst du in der Nische. Und die Nische hilft uns nicht, wir brauchen die Masse.
Ja.
Und die Bild-Zeitung ist halt prädestiniert dafür, die breite Masse zu erreichen, auch kritisch zu hinterfragen. Man muss auch Kritik zulassen, damit es besser wird. Es kamen aber gar keine kritischen Rückfragen. Das war eher in der Wissenschaftssektion, war jetzt auch nicht die erste Seite Bild-Zeitung, war Bild online. aber ich fand es super spannend, dass die Jenna Müller, eine junge Autorin, da sich dem Thema angenommen hat. Und da ging es um Green Tech in der Tiefsee, wie man Mikroben nutzen kann, um Wasserstoff herzustellen. Also ein ganz, ganz kleiner Bereich. Also jetzt nicht die Didaktik, die Methodik dahinter, sondern ein Best Practice.
Ja. Innovator aus dem Schwarzwald will uns Wasser wegnehmen.
Oh.
Das wäre so die Schlagzeile von der Bild-Zeitung gewesen. Aber ich halte jetzt mal für mich fest, ich kaufe einfach demnächst nur noch das Duscherlebnis und spare mir das Duschen.
Ist das dann, oh Gott.
Ist das dann so, würde das passen?
Es geht, da gibt es eine Bewegung in Hollywood, das nennt sich No Poo, also 4 Wochen keine Haare waschen. Ich glaube, das kriegst du gut hin.
Das kriege ich hin, ja. 4 Wochen keine Haare waschen.
Ja, ist bei dir, glaube ich, weniger ein Problem.
Ja, kriege ich hin.
Und wir sind hier hörbar. Ich werde das jetzt nicht weiter beschreiben.
So.
Eine Frage habe ich noch.
Du hast noch eine Frage.
Ja, du hast ja dieses Buch geschrieben und bist jetzt 40 geworden. War das jetzt sowas, war das so ein...
Ich bin nur 39.
Du hast
im 40. Lebensjahr.
Ah.
Gott, aber es ist nicht mehr lang hin. Es sind
das
jetzt
heißt
noch genau
aber,
4 Wochen.
Das heißt aber, du bist schon länger als die Hälfte deines Lebens bei der Hans Grohe.
Ja. Also knapp die Hälfte meines Lebens, ja, bin ich bei Hans Grohe. 20 Jahre, ja, ist schon viel Zeit jetzt im Nachhinein.
Also dann jetzt, ohne dich abwerben zu wollen, Wie heißt die journalistische Frage? Ist doch dann immer so, wo siehst du dich in 5 oder 10 Jahren? Also wie geht's weiter? Hast du mit deinem Buch jetzt auch noch weitere Pläne? Also
ich wollte dich nach der Sinnkrise fragen, aber wir müssen uns ja nicht streiten um die Fragen.
Nee, dann was ist die Sinnkrise?
Ja, keine Ahnung.
Man fragt immer, what's next?
Ach genau, du hast gefragt, jetzt ist er 40, noch nicht 40.
Er ist noch nicht 40, also hat er keine. Und er hat schon ein Buch geschrieben. Also.
Ja, das war jetzt aber nicht auf der Bucketlist. Aber man denkt immer, wie geht's so weiter? Du gehst ja in die Schule, du denkst, brauchst Abitur. Dann gehst du Abitur und dann willst du ja irgendwie Studium. Dann Studium, ich will einen Job, ich will Produktmanager und dann will ich ja irgendwie, also du findest immer wieder was Neues und irgendwann gibt es ja auch so ein Ziel, bei mir war das dann, ich habe ja 3 Kinder, Hausbau, dann hast du da mal wieder 3 Jahre Fokus und das kommt irgendwie ums Eck, also manchmal, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich glaube offen für Neues sein, habe jetzt aber eigentlich keinen Plan für die nächsten 5 bis 10 Jahre, auch dass ich das jetzt unterrichten darf an Hochschulen, habe jetzt schon 4 Hochschulen, die angefragt haben, ob sie das ins Fach, ich probiere es aus. Wenn es Spaß macht, macht man es vielleicht ein bisschen mehr. Wenn es keinen Spaß macht, macht man wieder was weniger. Also ich glaube, man kann sein ganzes Berufsleben oder genau so das Leben auch ein bisschen so planen. 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Ich glaube jetzt nicht, dass ich ein 2. Buch schreiben werde. Eigentlich war ich in Deutsch immer sehr, sehr schlecht. Also wenn jetzt meine Deutschlehrerin zuhört.
Ja, hier nebendran ist unser Buch.
Ist unser Buch, selbe Problem.
Gleiches Problem,
genau. Grüße von hier an Herrn Fischer. Ich habe es geschafft.
Ja. Grüße an Frau Burkhardt, ich habe es auch geschafft.
Wir haben sogar einen Literaturpodcast, der schon 4 Jahre läuft. Also von daher würde ich sagen, die 4 in Deutsch, die habe ich jetzt aber mal hier rechts und links weggebürstet.
Ja, ich hatte eine 3. Aber ich habe lang gedacht, ich wäre vielleicht Legasthenikerin.
Ein gutes Pferd nimmt die Hürde knapp. So,
ja, das war genau. Immer genau. In der Schule. Immer nur genau. Nee, okay. Also ich kenne, ein gutes Pferd springt immer nur genauso hoch, wie es muss.
Ah, okay. Und vielleicht heißt es auch so.
Ich finde das total schön, dass die Dinge dich irgendwie finden. Ja? Also ich glaube, wenn man offen ist für Ich meine, da steckt ja auch super viel Energie drin. Also ich meine, natürlich arbeitest du jeden Tag damit und recherchierst dann auch und bekommst auch viel Input eben von anderen Firmen. Man tauscht sich aus und wie machen die Teams das? Und du hast ja jetzt das ganze Wissen auch geteilt. Und das finde ich, ja, weil alle wollen ja im Endeffekt, dass die Dinge sich positiv entwickeln. Mhm. Für die Umwelt, für die Kinder, für... Insofern, ja. Super.
Ja, danke euch auch die Chance, darüber zu reden und dass es ein paar Leute hören. Freut mich.
In diesem Sinne, Steffen, vielen Dank, dass du da warst. Wir werden uns jetzt noch weiter auf der Frankfurter Buchmesse umtun. Vielleicht haben wir ja noch den einen oder anderen Gast, den wir hier abgreifen, entführen, ja, zwingen, mit uns zu reden. Einfach mal gucken. Es kommen ja noch ein paar echte Schwergewichte der deutschen Literatur kommen ja hier noch an.
Wen meinst du?
Weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, es ist die Frankfurter Buchmesse hier.
Also, Habe Kerkeling ist bestimmt irgendwo.
Ja, ja, also, ja, genau.
Ein Traum.
Wo, wenn ich hier? Wann, wenn ich jetzt? Und wer, wenn nicht wir?
Planet-Centered Innovation, sage ich da.
Und auch da nochmal ganz kurz immer die Bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat oder wenn euch der Steffen gefallen hat in dem Podcast, dann liked ihn, liked uns, liked den Podcast, empfiehlt ihn euren Freunden und Freundinnen weiter. Und wenn ihr das Buch kaufen wollt, tut uns einen Gefallen, macht's einfach über unsere Affiliate-Links. Ihr landet auf Genial Lokal, kostet keinen Pfennig mehr und ihr könnt es einfach beim Buchhändler eures Vertrauens am nächsten Tag abholen. Und wir können uns demnächst auch nachhaltiges Papier leisten, oder? Oder einen Kaffee?
Ganz ehrlich, wir haben nachhaltiges
Papier. Wir haben nachhaltiges Papier, ne?
Ja, und Kaffee haben wir auch, fair.
Aber haben wir auch, was war das?
Bagasse.
Bagasse.
Ich kannte das Wort davor auch nicht.
Das ist unser erstes Bagasse-Buch in dem Fall.
Das klingt aber, was es gibt. Irgendwie aus Südamerika kommt das. Zuckerrohrproduktion.
Aber ist das dann quasi das Abfallprodukt von...
Das ist Abfall von der Zuckerrohrproduktion und das kannst du zu Papier wieder pressen.
Das klingt aber so ein bisschen so wie so ein französisches Getränk, so. De Pernod et un Bagasse. Oder? Das klingt so. Also in dem Sinne, macht's gut und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Danke euch.
Tschüss.
Ciao.
Schuss vorm Buch.